Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie dabei sind. Über den Islam wird, das ist zumindest mein Eindruck, hierzulande im Moment nicht ganz so laut gestritten, wie das schon mal der Fall war. Andere Themen, andere Konflikte stehen in der öffentlichen Aufmerksamkeit gerade weiter vorne. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, denn es schafft ein bisschen Luft fürs Nachdenken. Und das wollen wir auch in der kommenden Stunde hier in Religionen machen. Nachdenken über Thesen wie diese hier.
Bei dem Islam, wie er sich heute den meisten Muslimen wie Nichtmuslimen präsentiert und wie er von vielen Gläubigen praktiziert wird, handelt es sich um eine manipulierte Version dieser Religion.
Ein steiler Aufschlag. So beginnt das neueste Buch von Muhannad Kochid, einem der bekanntesten islamischen Theologen in Deutschland. Wie er das mit dem manipulierten Islam genau meint, darüber reden wir gleich. Danach geht es um die Lage der Religionsfreiheit in der Türkei und wir treffen die Frau, die die katholische Diözese Lyon leiten möchte. Islam ist Barmherzigkeit. Das ist der Titel von Muhannad Kochids wohl bekanntestem Buch und dafür steht Kochid als Religionspädagoge, Soziologe und Theologe an der Universität Münster. Für einen aufgeklärten, freiheitlichen Islam, der die Situation von Musliminnen und Muslimen hier und heute wahrnimmt. Sein neuestes Buch klingt nicht ganz so freundlich und dialogorientiert. Es heißt Gottes falsche Anwälte, der Verrat am Islam. Darüber möchte ich jetzt mit Muhannad Kochid reden. Schön, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben.
Sehr gerne, ich freue mich auf das Gespräch.
Gottes falsche Anwälte, der Verrat am Islam, das ist ein Titel, der ja schon ordentlich auftischt erstmal, finde ich. Warum haben Sie den gewählt?
Naja, man muss ja erst einmal etwas dekonstruieren, das dem Islam so verhaftet ist. Man sagt ja immer, der Islam ist Religion und Politik so miteinander verquickt, dass sie nicht voneinander trennbar sind. Mit der Konsequenz, dass der Islam schon seit dem 7. Jahrhundert und bis heute sehr stark politisch instrumentalisiert wird. Wo bleibt da Platz für die Entfaltung von Spiritualität, von ethischen Potenzialen in dieser Religion? Und das versuche ich hier aufzuzeigen. Woher kommt das? Woher kommt diese starke politische Instrumentalisierung? Und vor allem, wie können wir und gerade Muslime den Islam befreien von dieser politischen Instrumentalisierung? Das ist mein Ziel in diesem Buch.
Wenn wir verstehen wollen, was falsch gelaufen ist bei der Interpretation der Offenbarung Gottes an Mohammed, dann muss man ganz früh anfangen, sagen Sie. Rund 30 Jahre nach dem Tod Mohammeds wurden die Weichen gestellt, als aus der neuen Religion, die ethische Werte für alle anbot, ein Instrument beim Kampf um politische Macht wurde.
In der Tat, ab 661, also Mohammed ist 632 gestorben, 661 begann die erste Dynastie, die umayyadische Dynastie im Islam. Allerdings war der Kalif damals, also 661, nicht mehr der vom Volk gewählte, sondern einfach der mit Gewalt an die Macht gekommen ist. Und ab dem Zeitpunkt, also ab dieser Dynastie, wurde das Kalifat immer wieder vererbt an die Kinder, Verwandte. Es wurde zu einem Herrschaftsinstrument und die Religion diente nur mehr zur Legitimation von dieser Macht. Mit den Konsequenzen, wenn der Kalif jetzt sich nicht mehr als Nachfolger Mohammeds gesehen hat, hat man angefangen, das Wort, auch der Begriff Kalif, so zu verstehen, dass der Kalif sowas wie der Sprecher Gottes, Schatten Gottes auf Erden. Die Kalifen haben angefangen, sich solche Titel zu verleihen, um zu suggerieren, das, was wir machen, ist einfach im Auftrag Gottes. Jegliche politische Opposition ist auch eine Opposition zu Gott. Damit konnte man sich ja seine Macht sichern. Aber dafür braucht man ja ein restriktives Gottesbild, also ein Bild von einem barmherzigen, liebenden Gott. Mit diesem Bild kann man ja wenig Macht und schon gar nicht Restriktionen legitimieren. Und deshalb hat man auch ein völlig anderes Gottesbild entworfen, als das, was eigentlich Mohammed verkündet ist, dass uns im Koran begegnet, der barmherzige Gott. Von dem ist kaum mehr dann die Rede ab dem 7. Jahrhundert, fast bis heute, würde ich meinen. Und deshalb sind die Anfänge in der Tat schon sehr früh im 7. Jahrhundert.
Das heißt, aus der Befreiung für alle über Stammesgrenzen hinweg zu einer individuellen Glaubensentscheidung, aus diesem befreienden Moment wurde eine politische Objektivierung. Wie konnte das so schnell wirkmächtig werden? Haben die frühen Muslime ihren Propheten nicht verstanden?
Naja, der Prophet musste ja erst einmal Strukturen dekonstruieren, die Stammesstrukturen, die damals so aufgebaut waren auf Hierarchien, auch auf Machthierarchien. Und das zeigt sich ja, dass, also wenn man sich das Ganze rekonstruiert, die ersten zwei Kalifen, die kommen aus unbedeutenden Stämmen, also deren Clans, Familien waren nicht so stark, nicht angesehen, und dennoch wurden sie akzeptiert von den Menschen damals. Aber dann langsam sukzessive kam wieder diese Stammesloyalität, Stammesstruktur, die sehr stark auf Unterwerfung hin war, Unterwerfung unter dem Stamm. Mohammeds Projekt war, wenn ich das in einem Satz so zusammenfasse, das Subjektwerden des Menschen, versuchte Menschen zu befreien, natürlich entsprechend den Kategorien des 7. Jahrhunderts. Wir dürfen nicht unsere heutigen Kategorien hineinprojizieren, aber für damalige Zeit war das eine Entwicklung, eine langsame, aber in der Tat eine Entwicklung Richtung Freiheit. Aber dann, ein paar Jahre nach seinem Tod, wie gesagt, dieser Prozess hat sich umgedreht und der Mensch statt Subjekt ist er langsam Objekt geworden. Und in der Tat, das, was Mohammed verkündet hat am Anfang, das finden wir kaum wieder in dem, was sich dann verwirklicht hat ab 661. Und ich meine, also wenn Mohammed heute wieder auferstehen würde, würde er kaum etwas wiedererkennen von dem, was er damals verkündet hat.
Nun leben die meisten Muslime und Musliminnen heute ja nicht mehr in Staaten, in denen ein Kalifat herrscht und die politischen Geschicke regelt. Und trotzdem ist dieses Narrativ, diese Erzählung immer noch wirksam und hat sich in einer Kultur der Unterdrückung manifestiert, sagen Sie.
So ist es, wenn man einen Sprung macht jetzt in das 20. Jahrhundert, wird man erstaunt sein, das beschreibe ich ja auch im Buch ausführlich. Wer waren im 20. Jahrhundert die Politiker, die Regime, die zum Beispiel die Kreuzeszug-Rhetorik instrumentalisiert haben, beziehungsweise die von Scharia geredet haben, Islamisierung? Das waren nicht die Islamisten, das waren die kommunistischen Parteien, Ba'ath-Partei von Saddam Hussein, von Assad, also der Vater von heutigen Bashar Assad in Syrien, genau der marokkanische König, auch in Marokko, 70er Jahren, also nach dem Sechstagekrieg 1967, nach der Niederlage des Panarabismus hat man nach einer anderen Großerzählung gesucht. Ja, wer sind wir? Das Kalifat wurde 1924 abgeschafft. In den 60er Jahren Panarabismus, diese arabistische nationalistische Identität wackelt nach der Niederlage gegen Israel. Wer sind wir? Man hat eine große Erzählung, großes Narrativ gebraucht. Da haben dann ausgerechnet die säkularen, eher kommunistischen Parteien oder Machthaber, auch Nasser in Ägypten, haben den Islam für sich entdeckt, vereinnahmt und haben angefangen mit einer islamischen Rhetorik, versuchen, die Menschen für sich zu gewinnen. Und das zeigt ja, wo die Gefahr dieser Unterwerfungsstrukturen bestehen, dass der Islam sich dann instrumentalisierbar macht, auch sogar von solchen säkularen Regimen, um Menschen zu unterwerfen. Und deshalb mein Appell ja im Buch, dass wir uns dringend befreien müssen von dieser, was ich jetzt als Unterwerfungskultur, Unterwerfungsstrukturen innerhalb dieser Religion nenne.
Sind diese Unterwerfungsstrukturen der gemeinsame Nenner, mit dem sich diese politische Inanspruchnahme von Religion auch übertragen lässt, ja, aufs ganz privat, aufs Verhältnis von Männern und Frauen, auf das Verhältnis in der Gemeinde von Imam und Gläubigen oder überhaupt aufs gesellschaftliche Leben?
Definitiv, Sie sprechen hier genau den Punkt, auf den ich hinaus will, dass diese Unterwerfungsstrukturen, die politisch angefangen haben, aber die reichen so weit in die Gesellschaft bis hinein in die Köpfe der Menschen. Also diese Diktatur, die sitzt drinnen im Kopf und verhindert, dass man über seinen Schatten hinaus springt, dass man Dinge kritisch reflektiert, bis in die Familie. Und da gehe ich ausführlich auf das ein, woher kommt auch das, dass die Frauen im Namen der Religion auch unterdrückt werden. Beispiel, wieso akzeptieren wir Männer wie Frauen und vor allem Frauen, das ist erschreckend, dass auch Frauen akzeptieren, dass sie immer ganz hinten in den Moscheen beten. Nicht jetzt, dass man die Moschee unterteilt, rechts, links, links, rechts, also das Männer auf der einen Seite, Frauen auf der anderen Seite, sondern nein, Frauen sind ganz hinten. Frauen dürfen nicht den Gebetsruf rufen, dürfen nicht vorne stehen, keine Predigt halten und so weiter. Das heißt, die Frau wird verbannt im Namen der Religion, wird reduziert auf ein sexuelles Objekt und so weiter. Das sind ja auch Unterwerfungsstrukturen, die so weit reichen, dass die Unterdrückten selbst diese Strukturen reproduzieren. Wie gesagt, anhand des Beispiels mit der Frau, dass ausgerechnet auch die Frauen selbst, die betroffen sind, statt dass sie rebellieren oder zumindest sagen, wir wollen ja keine Benachteiligung mehr in Gotteshäusern, dass sie selber das verteidigen, dass sie sagen, doch, wir wollen ja nicht den Gebetsruf zum Beispiel rezitieren, wir wollen nicht vorne stehen, wir wollen nicht predigen, Die wollen nun nach, also ganz hinten versteckt bleiben. Und das zeigt, wo die Schwierigkeit ist, dass die Unterdrückten selbst ihre Unterdrückungsmechanismen reproduzieren. Da muss man raus aus diesen Strukturen unbedingt.
Aber die Mehrheit der Muslime würde doch wahrscheinlich nicht sagen, sie lebt in einer Kultur der Unterdrückung.
Und das ist ja das Dilemma der Unterdrückung, wenn die Unterdrückten nicht mehr sehen, dass sie eigentlich unterdrückt werden, wenn sie nicht einsehen, woher kommt das Ganze. Und das ist ja das Ziel meines Buches, um das alles zu rekapitulieren, woher kommen diese Unterwerfungsstrukturen, um gerade auch Muslimen zu zeigen, das, was wir als eine Selbstverständlichkeit hinnehmen, dass das so ist, wie es ist, als wäre das alles so vom Himmel gefallen, dass das keineswegs so war und das entspricht überhaupt nicht der Verkündigung Mohammeds.
Wer möchte diese Unterwerfungsstrukturen, wer fördert die? Sie reden ja auch davon, dass das Manipulation ist. Also es ist nicht nur einfach ein Missverständnis, es ist nicht einfach nur ein tragisches Abkommen von dem, was da angelegt war, sondern Manipulation suggeriert, jemand profitiert davon, jemand hat einen Plan. Also wer sind die Schuldigen daran?
Naja, die manipulieren, das sind die, die davon profitieren, von diesen Unterwerfungsstrukturen. Und das sind überall in der Gesellschaft, die ihre Machtpositionen bewahren, also mit diesem Narrativ der Unterdrückung. Zum Beispiel Politiker sowieso, also wenn diktatorische Regime sich auf Religion beziehen. Es galt seit 661 bis heute noch, gilt das in den islamischen Ländern, Gehorsam gegenüber den Herrschern ist Teil des Gehorsams gegenüber Gott. Auch die Männer, das Patriarchat profitiert davon, die sogenannten religiösen Autoritäten profitieren. Alle, die einfach ihre Machtposition legitimieren wollen, die profitieren davon und letztendlich der Mensch profitiert davon, indem er sich die Welt einfach macht und statt zu sagen, ich bin der, das Ruder in der Hand hat, ich schreibe meine Geschichte, ich bin das Subjekt, wenn man sich fallen lässt und sagt, andere bestimmen über mich, dann manipuliert man sich selbst. Das heißt, wenn ich hier von Manipulation rede, meine ich nicht eine bestimmte Person oder eine Gruppe von Personen oder nur die Politik, sondern das sind ja Strukturen, die auf allen Ebenen bestehen und die gehören dekonstruiert.
Das macht natürlich die Änderung oder den Weg zu einem neuen Verständnis von Islam umso schwieriger. Sie sagen ja auch, es ist nicht damit getan, einzelne Funktionäre auszutauschen oder Institutionen auszutauschen, sondern das ist eigentlich eine Arbeit, die jeder und jede einzelne Muslimin machen muss.
So ist es. Veränderung ist nur dann erfolgreich, wenn sie von unten kommt und getragen wird von den Menschen selbst, eben wie Sie sagen, und nicht einfach aufgesetzt von oben, bis sich dann so eine Kultur der Freiheit etabliert.
Haben Sie nicht die Sorge, dass Sie für dieses Buch Applaus von der falschen Seite bekommen, also von notorischen Islamhassern und Hasserinnen, wenn Sie den Islam mit einer Kultur der Unterwerfung, wenn Sie mit Manipulation verbinden?
Was ich hier mache, dass ich jetzt nicht pauschal sage, der Islam ist eine Kultur der Unterwerfung, sondern das, was Muslime in der Geschichte zum Teil bis heute daraus gemacht haben, aus der Verkündigung Mohammeds, führt zu einer Kultur der Unterwerfung, aber, und das ist die ganze zweite Hälfte des Buches, ich biete ein Alternativverständnis basierend auf den Quellen, auf das, was Mohammed verkündet hat, was im Koran auch steht, so dass ich meine, der Islam ist alles andere als eine Unterwerfungsstruktur, im Gegenteil, ist ein Ruf zur Freiheit des Menschen, nur die Muslime verkennen das. Und deshalb bin ich ja kein Islamkritiker. Also ich kritisiere nicht und sage, das und das und das passt nicht dem Islam, sondern das und das und das ist schiefgelaufen wegen dem und dem und wir können uns befreien von dem und dem und den Islam so und so lesen oder sehen oder praktizieren. Dass da und dort welche das instrumentalisieren für ihre politischen jetzt Interessen, gerade vom rechten Lager, das ist immer der Fall. Aber das darf einem nicht stoppen, weil meine Arbeit ist inhaltlich, versuche ich authentisch auch hier im Buch zu zeigen, wo die Probleme sind, aber auch wo die Lösungen sind.
Und Sie argumentieren ja auch wirklich aus dem Glauben heraus. Also ich fand das genau. Sehr starke Worte, wenn Sie sagen, es ist wirklich auch eine religiöse Pflicht von Muslimen, ihr Subjekt sein vor Manipulation und vor so einem falschen Opferstatus zu schützen.
So ist es eben. Und dieses Subjektsein, genau das ist die Pointe der Verkündigung Mohammeds. Und wer sich unterwerfen lässt, Mann oder Frau, egal wer, der widerspricht dieser Botschaft Mohammeds. Er muss nochmal überdenken, was bedeutet jetzt dieses Muslimsein? Ist es nur eine Identität, eine Zugehörigkeit zu einem Begriff, aber inhaltsleer ist? oder ist der Einsatz für die eigene Befreiung und die Befreiung auch der Gesellschaft von jeglichen Unterwerfungsstrukturen, ob nicht das die eigentliche Botschaft des Islams ist. Und wie Sie sagen, das ist in meinen Augen genau die Wiedergabe der Verkündigung Mohammeds, aber eine Fortführung. Also wir dürfen nicht stehen bleiben bei den ersten Schritten, die Mohammed gemacht hat. Das, was er gemacht hat, war für das 7. Jahrhundert. Wir dürfen das nicht eins zu eins übernehmen, sondern verstehen, okay, das waren erste Impulse, erste Anstoße so Richtung Freiheit, Richtung Subjekt während des Menschen, aber wir haben heute viel mehr Möglichkeiten als die, die Mohammed im 7. Jahrhundert hatte, und die müssen wir auch nutzen und entsprechend entfalten.
Ich nehme unsere Gegenwart, das eine war, in der sich ja nicht nur in muslimischen Kreisen, sondern generell Denken eher einkapselt. Es wird verschwörerisch oder national oder auch fundamentalistisch. Woher nehmen Sie trotzdem Ihr ungebrochenes Vertrauen in die Kraft der Aufklärung?
Weil ich viel Vertrauen im Menschen selbst habe, und es gehört ja zum Menschsein, dass der Mensch ein selbstbestimmtes Subjekt ist. Und da vertraue ich, dass die Menschen eigentlich eine Sehnsucht haben, irgendwo in sich, um sich selbst zu verwirklichen, um zu sich zu finden, um ihre eigene Freiheit für sich zu entdecken. Ich klopfe nur an die Türe und erinnere die Menschen, wir sind nicht diese Objekte der Unterwerfung. Keiner will das eigentlich von uns. Nur unser Dilemma ist, wenn wir so sozialisiert sind, dass wir uns daran gewöhnt haben und denken, das ist die Selbstverständlichkeit, dass wir einfach Objekte der Unterwerfung sind. Aber das ist alles andere als das. Und da vertraue ich in der Tat auch auf die Massen, auf die Menschen, die eben ihre Freiheit für sich neu entdecken wollen. Und an die appelliere ich. Und wenn jeder für sich das ja wiederfindet und seine Religion gerade auch so praktiziert und sogar sein Gottesbild nochmal überdenkt, ist Gott dieser restriktive Gott, der von mir nur Unterwerfung erwartet, oder will er doch meine Freiheit, und er begegnet mir als den liebenden Gott? Meine Beziehung zu ihm ist ein Freiheitsverhältnis und kein Unterwerfungsverhältnis. Auf das vertraue ich, und da bin ich sehr optimistisch.
Der befreiende, auf den einzelnen Menschen zielende Kern der Verkündigung Mohammeds wurde begraben unter politischem und gesellschaftlichem Herrschaftsdenken. Es lohnt sich für Muslime und Musliminnen heute, ihn wieder zu entdecken. Das sagt der Religionspädagoge und Theologe Muhannad Khorshid. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das Buch Gottes falsche Anwälte, der Verrat am Islam, können Sie ab morgen kaufen und natürlich lesen. Es ist erschienen bei Herder, hat 256 Seiten und kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Religion, Nationalismus und staatliche Macht. Eine schwierige Mischung ist das wohl überall. Aktuell brodeln Konflikte aus dieser Mischung zum Beispiel in der Türkei. Dort sind protestantische Pastoren aus dem Ausland in den Blick der Staatsmacht geraten. Immer häufiger wird ihnen die Einreise oder die Aufenthaltsgenehmigung verweigert. Das war mal anders, doch spätestens vor 2 Jahren hat sich der Wind gedreht. Seit dem Eklat um den amerikanischen Pastoren Andrew Brunson. Ihm wurde vorgeworfen, in einen Putschversuch gegen die türkische Regierung verstrickt zu sein. Mehr als 100 ausländische Protestanten hat die Türkei seither des Landes verwiesen, und viele weitere fürchten um ihren Aufenthaltsstatus, Susanne Güsten berichtet.
Gottesdienst in der protestantischen Kirche von Altıntepe auf der asiatischen Seite von Istanbul. Wegen der Coronavirus-Beschränkungen kann die Gemeinde nur per YouTube dabei sein.
Rabbin bizlere uzattı kurtuluş eline tutunarak.
Die Predigt hält Pastor Carlos Madrigal, der spanische Seelsorger der Gemeinde. In fließendem Türkisch predigt der Spanier. Er ist schon seit 20 Jahren hier Pastor. Womöglich aber nicht mehr lange, fürchtet er.
Als ich im vergangenen November verreisen wollte, da hat mir der Grenzer am Flughafen einen Code in die Papiere geschrieben. N82, das bedeutet Sicherheitsrisiko. Ich wusste, was das heißt, und habe die Reise sofort abgebrochen und bin umgekehrt.
Madrigal kannte den Code N82, weil damit seit einiger Zeit ausländische Protestanten der Türkei verwiesen werden. Das geschieht meist nicht offen und gesetzlich, sondern mittels dieser Chiffre, die den Protestanten bei der Ausreise in die Papiere gekritzelt wird. Wer so gekennzeichnet ist, dem wird bei der Rückkehr in die Türkei die Einreise verweigert. Warum, wieso und auf welcher Rechtsgrundlage, das fragen die Betroffenen vergeblich. So auch Carlos Madrigal.
Wir haben dagegen geklagt und da haben wir erfahren, dass es beim Geheimdienst eine Geheimakte über mich gibt, die wir nicht einsehen dürfen. Nicht einmal mein Anwalt darf sie sehen, nur das Gericht.
Der Gemeinde von Pastor Madrigal ist das alles unerklärlich. Schließlich ist dies nicht irgendeine unbekannte Kellerkirche, sondern eine alteingesessene Gemeinde, die mit den Behörden beste Beziehungen unterhält, wie ihr Vorstandsvorsitzender Timur Topuz erzählt.
Wir haben 1995
mit 10 Gläubigen angefangen. Doch die Gemeinde wuchs schnell. Da hat Gott uns zu diesem Gebäude geführt. Weil Kirchen in der Türkei aber nicht als Rechtspersönlichkeit anerkannt werden, haben wir 1999 eine Stiftung gegründet, um dieses Haus zu einer Kirche umzubauen. Dafür brauchten wir eine amtliche Genehmigung und die haben wir nach langen Verhandlungen mit den Behörden im Jahr 2006 schließlich bekommen. Es war das erste Mal seit Gründung der Republik, dass das erlaubt wurde. Unsere Kirche war die erste neue Kirche in der Geschichte der türkischen Republik.
Bir kilise haline getirilen ilk binayız. Resmi olarak kabul edilmiş olan.
Pastor Madrigal hat eine Aufenthaltserlaubnis und eine offizielle Arbeitsgenehmigung als Geistlicher. Den spanischen Seelsorger braucht die Gemeinde, weil Kirchen in der Türkei keine Geistlichen ausbilden dürfen und auf ausländische Pastoren angewiesen sind, sagt Topuz.
Ve devlet de bunu kabul etti.
Der Staat hat das ja auch genehmigt, nach einer Überprüfung durch den Geheimdienst, wie das üblich ist. Fast 20 Jahre lang galt dieser Mann dem Staat als einwandfrei und nun wird er plötzlich als Gefahr für die Öffentlichkeit eingestuft. Das zeigt, dass sich das politische Klima in der Türkei gewandelt hat und Kirchen nun als Bedrohung eingestuft werden.
Für die Gemeinde ist diese Erkenntnis belastend. Auf Carlos Madrigal lastet sie auch persönlich schwer, wie der 60-Jährige sagt.
Meine Mutter ist 86 Jahre alt, meine Schwiegermutter 83. Wenn eine der beiden krank wird, was Gott verhüten möge, dann muss ich nach Spanien. Und dann kann ich nicht mehr zurück. Insofern bin ich jetzt tatsächlich gefangen.
Madrigal ist nicht der einzige Protestant, der nach Jahrzehnten in der Türkei nun plötzlich Scherereien bekommt. Dem deutschen Protestanten Hans-Jürgen Loven etwa, der seit 20 Jahren im westtürkischen Mula lebte, wurde letztes Jahr ohne Angabe von Gründen die Aufenthaltsgenehmigung entzogen. Ähnlich erging es dem kanadischen Protestanten David Beil und seiner deutschen Frau Ulrike, die ebenfalls nach fast 20 Jahren in der Türkei des Landes verwiesen wurden. Insgesamt sind nach Zählung der protestantischen Kirchenvereinigung in der Türkei bereits mehr als 100 ausländische Protestanten betroffen. Und neuerdings wird auch ausländischen Ehepartnern von türkischen Protestanten die Aufenthaltserlaubnis aberkannt. Für die betroffenen Familien ist das eine Tragödie. Die staatliche Absicht dahinter sei klar zu erkennen, meint Topuz. Und den Grund kann er sich auch denken.
Yani bizim vakfımızın kuruluşu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday.
Uns ging es gut hier, solange der EU-Beitrittsprozess gut lief. Zum Beispiel haben wir die Genehmigung für unsere Kirche bekommen, als die Türkei noch aussichtsreiche EU-Kandidatin war. Jetzt sind die Beziehungen zur EU nicht mehr so gut und wir Christen werden wieder als Feinde gesehen. In dem Maße, in dem sich die Türkei vom Westen entfernt, werden wir hier wieder als Bedrohung wahrgenommen.
Das Misstrauen der türkischen Öffentlichkeit gegen Protestanten hat auch historische Gründe, wie Topuz einräumt. Schließlich spielten westliche Missionare im Osmanischen Reich eine durchaus zwiespältige Rolle. So trugen sie bei allen guten Absichten nicht nur zur Spaltung einheimischer Kirchen wie der armenischen und syrisch-orthodoxen Kirche bei, die seither protestantische und katholische Ableger haben. Sie dienten den Westmächten auch als Speerspitze, um als Beschützer der christlichen Minderheiten in die Angelegenheiten des Reiches einzugreifen. Das wirke bis heute nach, sagt Topuz.
Vor allem im Ersten Weltkrieg, als das Osmanische Reich zerstückelt wurde, kamen viele Missionare hierher, darunter auch etliche, die nicht wirklich Missionare waren, sondern sich nur als solche ausgaben, um als Agenten zu arbeiten. Deshalb wurden bald alle Missionare als Agenten gesehen. Dieses historische Problem gibt es. Wir haben Verständnis dafür und deshalb benutzen wir niemals das Wort Missionar. Wir sagen, wir sind Diener Gottes.
Dabei ist es in der Türkei nicht verboten, zu missionieren. Das Recht, zum Christentum überzutreten, ist von der Verfassung geschützt. Nicht aus religiösen Gründen, sondern vielmehr aus nationalistischen Motiven sieht der Staat eine Gefahr in Missionaren, erläutert Topuz. Ankara fürchtet, sie würden vom Westen benutzt, um die Türkei zu unterwandern. Der Nationalismus ist in der Türkei derzeit stark im Aufwind. Seit 2 Jahren ist die Nationalistenpartei als Koalitionspartnerin an der Regierungsmacht in Ankara. Seither werden die ausländischen Seelsorger einer nach dem anderen ausgewiesen oder nach einem Auslandsbesuch an der Wiedereinreise gehindert. Die Gemeinden werden sich darauf einstellen müssen, fürchtet Topuz.
Wir werden natürlich weitermachen, aber es wird schwer, weil wir noch immer viel zu wenige einheimische Geistliche haben. Wir sind rund 10.000 Protestanten in der Türkei. Bei 50 bis 100 Gläubigen pro Gemeinde brauchen wir rund 150 Pastoren und davon sind derzeit die Hälfte Ausländer. Das heißt, dass jede zweite Gemeinde dann keinen Pastor mehr hat. Das reißt ein spirituelles Loch.
Die Gemeinde hat geklagt gegen die Einstufung ihres Pastors als Sicherheitsrisiko. Doch ihr Antrag auf einstweilige Verfügung wurde abgelehnt. Inzwischen läuft das Hauptverfahren, aber bisher hat noch kein Protestant einen solchen Prozess gewonnen.
Auch wenn der Protestantismus ja im Kern das sogenannte Priestertum aller Gläubigen hat, so ganz ohne Pfarrer oder Pastor geht's eben doch nicht. Susanne Güsten berichtete über die schwierige Situation evangelischer Gemeinden in der Türkei. Lyon ist die Stadt und die Diözese, in der Frankreich wohl am katholischsten ist. Noch. Denn Lyon ist auch verbunden mit dem sexualisierten Missbrauch durch Kleriker. Philippe Barbarin, der ehemalige Erzbischof von Lyon, hat über Jahre Missbrauchsfälle in seiner Diözese vertuscht. Der Regisseur François Ozon hat einen beeindruckenden Film über das Netzwerk von Abhängigkeiten gedreht, der letztes Jahr bei der Berlinale lief. 2019 reichte der Erzbischof seinen Rücktritt ein. Vor wenigen Tagen wurde sein Abschied mit hochrangigen Gästen gefeiert. Jetzt geht es um die Nachfolge. Und schon gibt es den nächsten Aufruhr in der katholischen Kirche Frankreichs, diesmal wegen einer Frau. Denn die möchte jetzt in Lyon Erzbischöfin werden. Philipp Artel berichtet.
Über eine so volle Kirche würden sich manche Pfarrer derzeit freuen. 200 Leute sind an diesem warmen Juliabend in die Église Notre-Dame de l'Annonciation gekommen, die meisten nicht aus der eigenen Gemeinde. Viele sind vielleicht sogar das erste Mal in dem modernen Bau, um dessen quadratischen Turm golden glänzende Engelsfiguren fliegen. Hier am Stadtrand von Lyon wollen sie Anne Suppart erleben, den derzeitigen Shootingstar unter feministisch eingestellten Katholiken. Musik zur Begrüßung. Eine Sängerin und die Menge stimmt ein. Während Anne Suppart sich noch von der Zugfahrt erholt und ihre Maske ablegt, ein kurzer Blick zurück. Frühjahr 2020. Frankreich ist in Corona-Schockstarre. In Rom suchen sie wohl schon einen Nachfolger für den gefallenen Erzbischof Barbarin. Und die 73-jährige Theologin und Journalistin Anne Suppart bekommt von ihrem Sohn eine Idee in den Kopf gesetzt. Mama, bewirb du dich doch als Erzbischöfin. Die Bewerbung ist abgeschickt, der Skandal perfekt und nun sitzt die zierliche grauhaarige Frau hier im roten Sommerkleid mit mildem Lächeln vor diesen 200 Menschen, die ihre Idee mehr als nur interessant finden.
Wenn man mich fragt, was eine Frau für die katholische Kirche bedeutet, sage ich, das ist jemand, über den man spricht, aber es ist niemand, der selbst spricht. Okay, ich wurde eines Besseren belehrt, denn Pfarrer Franck hat mich heute eingeladen, hier zu sprechen.
Pfarrer Franck Gocogne. Seit 2 Jahren leitet er die Gemeinde.
Vor 10 Tagen habe ich in einem sozialen Netzwerk gesehen, dass sie in Paris Vorträge hält. Ich habe geantwortet, sie kandidieren in Lyon. Hier müssen sie sprechen. Ich fragte sie, hat sie denn keiner nach Lyon eingeladen? Sie sagte, nein. Nun gut, herzlich willkommen.
Dabei gibt es Gesprächsbedarf über Anne Suppars Bewerbung. Das beweisen die Anwesenden, unter denen ganz junge Frauen ebenso sind wie alte Männer. Das beweist aber auch das Echo in den Medien. Besonders aufgefallen ist Suppart ein Artikel in der Tageszeitung Le Figaro.
Der Autor Jean-Marie Genois hat geschrieben, das ist wirklich eine Provokation. Das wiederholt er gleich 4 oder 5 Mal. Aber er schreibt auch, Die katholische Kirche hat ein echtes Problem mit den Frauen. Die Leser des Figaro sind traditionelle Katholiken. Und wenn selbst ein Jean-Marie Genois sich traut zu schreiben, dass es ein großes Problem mit den Frauen gibt, geht er davon aus, dass die Leser des Figaro bereits auf die Seite der Emanzipation gewechselt sind.
Wenig Reaktion gibt es aus der Kirche selbst. Auch wir vom Radio haben eine freundliche Absage der Diözese in Lyon bekommen. Pfarrer Gacogne.
Das sagt doch schon viel aus. Sie könnten zumindest antworten, was Sie davon halten, dass Sie über diese Initiative nicht erfreut sind. Keine Antwort zu geben, ist ein echtes Problem. Wir müssen diskutieren in der Kirche. Wir müssen die wichtigen Fragen angehen.
Der Nuntius, an den ich meine Bewerbung geschickt habe, hat nicht geantwortet. Aber er hat auf Briefe meiner Freunde geantwortet, wenn auch nur mit einem Zweizeiler. Werte Dame, beten Sie für den Papst. Der ist für diese Fragen zuständig.
Anne Soupart weiß, dass sie keine Chance auf das Bischofsamt hat. Denn als Bischof bewirbt man sich nicht, man wird berufen, zumindest wenn man ein Mann ist. Dennoch, wenn der Papst auch nur Notiz von ihrem Ansinnen nehmen würde, dann wäre das wohl der Höhepunkt ihres Kampfes, den Frauen in der Kirche ein Gesicht, eine Stimme und Verantwortung zu geben.
Wir haben ein Konklave der Frauen gemacht und viele andere Dinge versucht. Aber in 12 Jahren haben wir quasi keinen Fortschritt gesehen. Warum will man die Frauen mit dem Posten eines Diakons ruhig stellen? Ich will nicht hin und her gerissen sein zwischen einer Gesellschaft, die mich aufgrund meiner Kompetenzen akzeptiert, und einer Kirche, die mich ablehnt, weil ich eine Frau bin. Ich glaube, ich habe mehr Universitätsabschlüsse als viele Bischöfe.
Feministin, ja. Aber Anne Soupart, seit Jahren in der katholischen Laienbewegung engagiert, kämpft für mehr als das. Ihre Kandidatur ist auch die einer nicht zum Priester geweihten Person. Kompetenz durch Weihe, nicht durch Studium und Erfahrung, das findet auch Pfarrer Gacogne bescheuert.
Mais non, c'est fou.
Und so ruft Anne Soupart nochmals alle auf.
Diözese Créteil, Diözese Nantes, Diözese Saint-Claude, Diözese Lisieux. Das sind schon 4 unbesetzte Bischofsposten. Was hält uns davon ab, eine Liste mit 3 Namensvorschlägen abzugeben? Man wird uns nicht dafür exkommunizieren. Zum Schluss nochmal. Wenn Sie denken, dass Sie einen bestimmten Job in der Kirche gut machen würden, fragen Sie sich doch lieber, warum Sie ihn dann nicht machen.
Merci beaucoup.
Am Ende des Vortrags wendet sich die Studentin Gabrielle Fidelin an Anne Soupart. Nach den Missbrauchsfällen und den Demos gegen die Ehe für alle habe sie sich von der Kirche abgewandt. Und doch hat sie heute noch einmal die Kirche betreten.
Ich bin heute gekommen, weil ich die Unterstützungserklärung für ihre Kandidatur unterzeichnet habe. Das Thema treibt mich immer noch um. Ganz kann ich mich davon nicht lösen. Ich bin hin und her gerissen. Will ich diese Institution niederbrennen oder verändern?
Anne Soupart ist müde von der Reise, vom Vortrag, vom Trubel der vergangenen Wochen. Auf ein Interview hat sie sichtlich keine Lust mehr. Kurz erzählt sie noch, dass sie die pompöse Kathedrale Notre-Dame de Fourvière, die über der Stadt thront, ziemlich hässlich findet. Und dann hat sie noch ein gutes Wort für jemanden aus der katholischen Kirche.
C'est le président de la conférence épiscopale allemande.
Kurz nach meiner Bewerbung hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sich zum Thema Frauen in der Kirche geäußert und gesagt, dass man die Frage nach der Rolle der Frauen in Führungspositionen angehen müsse. Er hat mir besser geantwortet als die Franzosen.
Das sagt Anne Soupart, die sich um den Posten der Erzbischöfin von Lyon beworben hat. Auch wenn sie natürlich keine Chance hat, gewählt zu werden. Aber zumindest kann sie darauf aufmerksam machen, dass das eine bewusste kirchliche Entscheidung ist und überhaupt nicht natürlich. Philipp Artelt hat sie bei einem Auftritt in Lyon begleitet. Und jetzt ein sehr katholisches Thema. Stichwort Kolpingsfamilie. Was ist das? Viele werden wahrscheinlich ratlos den Kopf schütteln und nur wer noch das katholische Leben aus vergangenen Zeiten der Volkskirche kennt, wo eigentlich fast jeder in irgendeiner Kirche war, wird nicken. Ach so, Kolping. Adolf Kolping lebte im 19. Jahrhundert. Er war erst Schuhmacher und wurde dann Priester. Vor allem die Handwerksgesellen und ihre Not lagen ihm am Herzen. Deswegen begründete er das Kolpingwerk. Das hat wichtige Dienste in der Gesellschaft geleistet, als das sonst kaum einer konnte oder wollte. In der sowjetisch besetzten Zone nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel. Gunnar Lammert-Türk war zu Gast bei der Kolpingsfamilie im brandenburgischen Werder.
Ein Tag im Frühsommer. Es ist warm, beinahe heiß, der Himmel blau. Gutes Wallfahrtswetter. Das gibt es oft auch im August am Sonntag nach Mariä Himmelfahrt, wenn Katholiken aus dem Umland und aus Werder zur Kirche Maria Meeresstern am Ufer der Havel pilgern. Dort warten dann schon die Vertreter der Kolpingsfamilien, des großen katholischen Sozialverbandes, mit ihren schwarz-orangenen Fahnen. Gemeinsam betritt man dann die Kirche.
Die Kirche ist geschmückt, die Banner ziehen hier mitten und hinterher die Ministranten und der Pfarrer. War ja auch alles, was dazu gehört.
Christian Striehl gehört zur Werderaner Kolpingsfamilie. Er beschreibt, was in der Kirche geschieht.
Und dann nehmen die vorne Aufstellung im Altarraum. Hier rechts und links, ja. Wir hatten schon, dass sie bis hier standen. Also bis in die Bänke.
Manchmal sind am Wallfahrtstag bis zu 20 Fahnen von Kolpingsfamilien in der Werderaner Kirche zu sehen. Seitdem die Wallfahrt ins Leben gerufen wurde, sind sie dabei. Das war zu Beginn der 1940er Jahre während der nationalsozialistischen Herrschaft. Um einem Verbot zu entgehen, benannten sich die katholischen Gesellenvereine damals um. Fortan hießen sie nach ihrer Leitfigur, dem Priester und Sozialreformer Adolf Kolping, Kolpingsfamilien. Sie überlebten in den Pfarrgemeinden. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wollten sie wieder öffentlich wirken wie in den Jahren der Weimarer Republik. Weil das in der DDR nicht möglich war, begaben sie sich hier erneut unter den Schutz der Pfarrgemeinden. Die Historikerin Petra Heinecker hat sich mit der Kolpingsarbeit in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR befasst. Sie erklärt:
Der spätere Bischof von Erfurt, Hugo Auferdebeck, hat in seiner Zeit als Seelsorgeamtsleiter im Jurisdiktionsbezirk Magdeburg ein pastorales Konzept entwickelt, das sogenannte Konzept der Kerngruppen. Das heißt, es sollte möglichst in jeder Pfarrgemeinde eine Kerngruppe aktiver Gemeindemitglieder sein, die das Gemeindeleben aktiv gestalten und am Leben halten. Und als solche Kerngruppe konnte eben auch eine Kolpingsfamilie dienen.
Und so stellten Kolpingsfamilien ab den 1950er Jahren nach und nach in vielen Gemeinden den aktiven Kern. Vielfach waren sie in der Jugend- und der Familienseelsorge aktiv. Aber auch außerhalb der Gemeinden waren sie tätig, kümmerten sich um alte und kranke oder katholische Fremdarbeiter aus Polen. Bei ihren monatlichen Treffen hörten sie Glaubens- und Bildungsvorträge zu verschiedenen Themen, diskutierten und sangen gemeinsam. Und sie taten noch etwas, was für die Gemeinden besonders wichtig war. Christian Strehl:
Wir haben zum Beispiel um die Kirche den Prozessionsweg gepflastert, Beton reingebracht, Platten verlegt, sodass man dann zu Frohen Leichnam um die Kirche marschieren konnte und auch zur Wallfahrt eben diesen Weg nutzen konnte. Vorher war das ein Modderweg. Wir haben uns viel ums Grundstück gekümmert, waren ja alle Handwerker dabei und jeder hat da angepackt.
Ursprünglich ein katholischer Gesellen- und Handwerkerverein, gehören zu den Kolpingsfamilien vor allem Handwerker und Männer mit technischen Berufen. Die unentgeltlichen Bau- und Instandsetzungsarbeiten wurden Handwerkerdiakonat genannt. Allerdings wollten die Kolpingsleute nicht zum Bautrupp des Bischofs degradiert, sondern auch als geistlich aktive Gruppen wahrgenommen werden. Sie pflegten engen Kontakt untereinander ab den 1970er Jahren auch zu Kolpingsfamilien im Westen Deutschlands. Ins Blickfeld der Staatssicherheit gerieten sie aber schon 1951.
Das war das Jahr der Weltfestspiele hier in Berlin, also eine politisch sehr aufgeladene Situation. Und da hat ein Kolpingsmitglied dieser Kolpingsfamilie Weißensee sich etwas lautstark negativ über führende politische Persönlichkeiten in der DDR und auch etwas negativ über diese Weltfestspiele der Jugend geäußert. Und das haben zwei Volkspolizisten mitbekommen. Infolgedessen ist dieser junge Mann verhaftet worden und dann auch der Leiter der Kolpingsfamilie Weißensee.
Auch auf den Werderaner Kolpingsmann Christian Strehl hatte die Staatssicherheit ein Auge. Sie verdächtigte ihn der Spionage für westliche Geheimdienste, denn er war mit einem Mitglied der Mariendorfer Kolpingsfamilie in West-Berlin befreundet, die seit den 1980er Jahren an der Werderaner Wallfahrt teilnahm. An die erste Begegnung erinnert er sich gern.
Der war hier aufs Kirchenrundstück gefahren mit dem Auto und hatte sich die Benzinleitung abgerissen, weil so ein Ding da hochguckte, so ein Stahlstempel. Da habe ich untergeguckt und gesagt, ich habe zu Hause ein Stück Benzinschlauch, ich stecke dir da drauf, dann kommst du wieder nach Hause. Da ist der bis zum Schluss, bis er das Ding verkauft hat, mit diesem Benzinschlauch dran. Und das ist eine Freundschaft, das ist das geworden.
Es entstanden viele solche Freundschaften zwischen Kolping Ost und West. Dabei staunten die westdeutschen Kolpingsleute oft über den Glaubensmut der Ostdeutschen. Der half ihnen, den Geist ihres Gründers, des für Handwerksgesellen sorgenden Priesters Adolf Kolping, in der DDR unterm Kirchendach zu bewahren und das Kolping-Banner zu tragen. So wie es Christian Strehl oft für die Werderaner Kolpingsfamilie getan hat. Bei den Wallfahrten, aber nicht nur dort.
Das war schon in Rom. Bei der Seligsprechung von Adolf Kolping nach 10 Jahren, nach 20 Jahren und nächstes Jahr bei 30 Jahren Seligsprechung Adolf Kolping wollen wir auch hin. Also meine Frau und ich auf jeden Fall, wir nehmen den Banner dann auf jeden Fall mit.
Mal sehen, wie es mit den Kolpingsfamilien weitergeht. In Zeiten, in denen das katholische Milieu immer weiter abbröckelt. Gunnar Lammert-Türk berichtete. Für heute war es das in Religionen. Das nächste Mal Religionen zum Live-Hören gibt es ab Sonntag ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Kirsten Dietrich. Danke fürs Zuhören.